bin der Meinung, ich kann mich sehr schnell anpassen und ich fühle mich auch sehr schnell wohl, wenn man einfach mir ein heimisches Gefühl gibt. Ich hatte das vom ersten Tag an und der Trainer hat halt mit mir geredet. Er hat ein gutes Gefühl, hat mich reingeschmissen. Am Ende des Tages haben wir uns damit belohnt, dass wir direkt das erste Spiel gewonnen haben. Ich war einfach überaus glücklich.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Ja, Brückengeflüster, die, ja, wir haben uns gerade schon gestritten, welche Folge es ist. Es ist 111 oder 112, aber ist ja auch letztendlich egal. Wir haben heute hochkarätige Gäste hier bei uns ins Studio eingeladen. Den Kapitän des VfL Osnabrück, Marc Haider. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Aaron Opoku, ausgeliehen vom Hamburger SV zum VfL Osnabrück seit mehreren Wochen. Ja, immer in der Startelf, wie das alles gekommen ist und so weiter. Aaron, auch du, herzlich willkommen hier bei uns.
Dankeschön.
Und an meiner Seite NOZ-Sportchef Harald Pistorius. Hallo.
Hallo.
Harald, ich durfte heute mal die Begrüßung machen. Mein Name ist Stefan Alberti. Ja, bevor wir richtig einsteigen oder ganz tief auch in eure Vita mal ein bisschen stöbern, Marc und Aaron, wollen wir natürlich erstmal über das Derby sprechen vom Wochenende. Ihr hattet jetzt 2 Tage frei, heute Nachmittag, wir zeichnen jetzt auf am Dienstagmittag. Heute Nachmittag ist die erste Trainingseinheit nach dem Derby. Habt ihr die freien Tage genossen und das Derby auch nochmal verarbeitet, Marc und Aaron?
Ja, absolut. Ich glaube, dass die 2 freien Tage auch jedem gut taten. Das natürlich wichtig war, mit einem guten Gefühl in die freie Zeit zu gehen. Es war natürlich umso schöner, war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, es war auch wichtig zu sehen in der Art und Weise, wie wir dieses Spiel gewonnen haben, dass man so auch Spiele gewinnen kann, wenn nicht immer alles so glatt läuft, wie zum Beispiel in den ersten beiden Heimspielen, wo wir super gespielt haben, aber uns letztendlich nicht belohnt haben. Diesmal war vielleicht nicht alles Gold, was glänzt, aber wir haben die 3 Punkte hier behalten und ich denke, das ist Ausschlaggebende und das, was zählt.
Ja, von außen war so ein bisschen auch zu hören, es war eigentlich die schlechteste Saisonleistung bisher. Aber trotzdem gewonnen, das spricht vieles dafür, dass man aufsteigen kann. Aaron, siehst du das auch so?
Also ich bin der gleichen Meinung wie Marc. Es war nicht eins unserer tollen Spiele und von außen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht wirklich schön aussah. Aber ich denke, die Jungs haben es überragend gemacht, weil wir einfach Gas gegeben haben und trotzdem wollten. Und am Ende des Tages, über die Saison, musst du solche Spiele auch mal dreckig gewinnen. Und das gehört einfach dazu.
War das für dich ein Derby-Feeling oder ist bei dir noch als Derby verankert HSV St. Pauli?
Für mich war das auf jeden Fall schon ein Derby-Feeling, weil du einfach von der Atmosphäre, von den Rängen gespürt hast, okay, hier geht heute die Post ab, die Fans haben eine unfassbare Stimmung gemacht, aber das ist eigentlich, was ich bisher kennengelernt habe, hier Standard. Also das ist einfach atemberaubend und das nimmt dich auf dem Platz nochmal anders mit. Du nimmst den Schwung nochmal von den Rängen mit. Die Jungs motivieren sich alle gegenseitig. Also es war schon ein Derby-Feeling. Ähnlich wie in Hamburg auch, wenn es dort nochmal vielleicht eine Schippe größer sein mag, aber am Ende des Tages Derby ist Derby und jeder kann es für sich interpretieren, wie er möchte.
Du genießt das auch richtig. Ne? Ich meine, gut, Hamburg, klar, ist ein Vergleich. Davor war es so in Regensburg. Die Stimmung mit Regensburg, das ist nicht zu vergleichen. Da ist das in Osnabrück wahrscheinlich besser, ne?
Also ich bin der Meinung, dass es hier in Osnabrück besser ist, aber ich muss auch sagen, dass wir in Regensburg einfach ohne Fans gespielt haben. Deswegen kann ich das auch so klar und deutlich sagen. Ja. Zu Beginn, als ich ankam, war es noch so, dass einige Fans ins Stadion durften. Da habe ich die Fans in Regensburg auch schon positiv erlebt, muss ich sagen. Ich war positiv davon überrascht, aber die Fans hier machen nochmal eine Schippe mehr Stimmung, meiner Meinung nach. Und das ist einfach geil.
Marc, du entschuldigst, wenn wir jetzt noch einen Moment bei Aaron bleiben. Mich interessiert vor allen Dingen, wie der Wechsel nach Osnabrück, der kam ja relativ spät, war der letzte Transfer, zustande gekommen ist. Der VfL hat sich lange um dich bemüht. Woran hat es so ein bisschen gehakt? Und was war der Punkt, an dem du gesagt hast, da will ich jetzt hin, das ist eine sinnvolle, kann ein sinnvoller Schritt sein in meiner Karriere?
Also ich war sehr früh mit dem Verein im Kontakt. Der Trainer und Amir kamen zu mir nach Hamburg, was nicht jeder Verein für einen Spieler macht. Und das hat mir dann auch am Ende des Tages das Gefühl gegeben, okay, du wirst hier unbedingt gewollt und du wirst unbedingt gebraucht. So ein besseres Gefühl kannst du einem Spieler nicht vermitteln. Die haben versucht, alles Mögliche zu machen. Und woran es gehakt hat, weiß ich selbst nicht ganz genau. Es war halt eine längere Überlegungsphase, wo ich auch viel mit der Familie gesprochen habe, viel mein Umfeld gefragt habe, was würdet ihr meiner Meinung nach machen? Und am Ende des Tages muss ich halt selbst entscheiden, weil es geht um meine Zukunft. Und ich habe hier auch mit Davide Itter beispielsweise geschrieben, ihn gefragt, wie die Mannschaft so tickt. Und er hat mir auch halt einfach Positives erzählt. Und es gab natürlich auch andere Optionen, aber am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, hierher zu kommen, weil einfach das Gefühl, was mir in dem Moment in meinem Bauch war und auch in meinem Herzen war, das Beste war, hierher zu kommen, und das war für mich meiner Meinung nach der beste Schritt, den ich machen konnte.
Eine Option war ja sicherlich aber auch natürlich der HSV, aber die ersten Wochen unter Tim Walter, da hast du dann schon gemerkt, dass die Konkurrenz natürlich eine große Rolle spielt und auch Tim Walter jetzt nicht unbedingt auf dich in der Startelf setzt, ne?
Also zu Beginn war es halt so, dass die Vorbereitung angefangen hat, neuer Trainer, jeder hat seinen Start bei Null. Und ich muss sagen, dass es zu Beginn auch zum Ende hin noch sehr, sehr gut für mich war, weil ich habe viel aus dem Training mitgenommen, sei es menschlich, sei es fußballerisch. Die Jungs haben mich begleitet und es war einfach schön, mal wieder in der Stadt zu sein, in der Stadt, wo man groß geworden ist, und auch die Testspiele im Stadion zu bestreiten. So, es war einfach ein gutes Gefühl, was ich hatte. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, dass ich für meine fußballerische Weiterentwicklung den Schritt woanders hin einfach präferiert und auch ein bisschen erzwungen habe, weil ich der Meinung war, okay, in Hamburg wird nicht viel auf mich gesetzt, beziehungsweise es wird nicht viel berücksichtigt. Und in Hamburg ist das System, was sie jetzt spielen, anders als das, was mir am Anfang vielleicht gesagt wurde oder was ich mir am Anfang vorgestellt hatte. Und deswegen kam es dann zu der Entscheidung, dass es woanders dann besser sein wird für mich.
Marc, es bleibt, glaube ich, dabei, auch wenn sich in den 15, 16 Jahren, die deine Karriere jetzt schon andauert, unheimlich viel verändert hat im Profifußball. Aber eins ist unverrückbar gültig: Junge Spieler können sich nur entwickeln, wenn sie spielen.
Ja, das ist Fakt. Auch extrem wichtig für junge Spieler. Gerade auch, wie Aaron das gesagt hat, gewollt zu werden, dieses Gefühl zu haben, auch als junger Spieler ein wichtiger Bestandteil zu sein. Und ich denke, dass er das bis jetzt auch perfekt umgesetzt hat, dass er als junger Spieler der Mannschaft schon in etlichen Phasen der Spieler auch extrem geholfen hat. Und so eine Entwicklung mitzusehen, mitzuentwickeln und ein Teil davon zu sein und dann in ein paar Jahren vielleicht mal irgendwo schauen, wo sein Weg dann hingeführt hat, auch wenn man dann selber wahrscheinlich nicht mehr auf dem Platz stehen wird, aber dann einfach zuzugucken, wo die verschiedenen Wege der jungen Spieler so hinführen, ist eine coole Sache, und solange ich da noch mitwirken kann, mache ich das natürlich gerne.
Hast du da eine besondere Aufgabe als Kapitän, wenn ein neuer Spieler kommt? Ja sowieso, aber jetzt kommt Aaron, die Saison hat angefangen. Es war ja eine Phase, in der der VfL gerade mit dem Würzburg-Spiel so eine kleine Trendwende nach zwei unglücklichen Niederlagen hinbekommen hatte. Ist dann nochmal, weil der Zeitdruck ja auch da ist, hast du da nochmal eine besondere Verantwortung gespürt, Aaron jetzt den Schritt in die neue Mannschaft zu erleichtern und ihm zu helfen? Oder wie ist das dann im Alltag abgelaufen? Es waren ja nur ein paar Tage.
Ja, es ist ja nicht nur bei Aaron so, es gilt ja jedem Spieler, es möglichst einfach zu machen, ihm unter die Arme zu greifen. Ich glaube, Aaron hat es jetzt am Anfang nicht so gebraucht, weil es für ihn auch von Anfang an so war, dass er das Gefühl hatte, gebraucht zu werden und auch gleich reingeworfen wurde und es auch einfach sehr gut gemacht hat. Vielleicht kommen auch noch andere Phasen, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Ich denke, das sind dann die wichtigen Momente, wo man dann vorweggehen muss, ihn ja hochziehen muss. Uns allen wäre es natürlich zu wünschen, wenn es durchweg so läuft, wie es aktuell ist. Und ich glaube aber auch, dass man in einigen Spielen, wenn dann mal irgendwas nicht geklappt hat oder man ihm angemerkt hat, boah, in der Situation habe ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, bin ich schon das eine oder andere Mal auch hinter ihm hergelaufen, habe gesagt, so, es geht weiter, und dann war es so, er hat es abgeschüttelt und in der nächsten Aktion hat er es dann wieder richtig gut gemacht, und das gehört dazu. Da bin ich aber nicht nur ich für verantwortlich. Jeder, der Erfahrung hat, und Aaron macht es bis jetzt halt überragend, und wir sind froh, dass er ein Teil von uns ist.
Aber wie läuft das so in der Praxis ab? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ein neuer Spieler kommt? Ist der Kapitän dann erstmal gefordert und macht eine Art Begrüßungsgespräch, und wer weist ihm seinen Platz in der Kabine zu? Also da gibt es ja auch feste Regeln, nehme ich mal an. Wie läuft das?
Ja, aktuell ist es ja so, dass die Kabineneinteilung aufgrund der Corona-Geschichten eine andere ist, als wie es im normalen normalen Alltag der Fall ist.
Es sind zwei Kabinen, ne?
Genau, ist aufgeteilt und man bekommt dann von Mario den Platz zugewiesen, der dann eben noch frei ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie auf irgendwen zugehen muss und Gespräche führen kann. Die Jungs sind alle offen, die Jungs haben alle relativ schnell gemerkt, was sie aneinander haben, dass man Bock aufeinander hat. Das sowieso nur funktioniert, wenn man es als Einheit macht. Und Aaron haben wir innerhalb von wenigen Tagen super integriert. Ich glaube auch, dass er den einen oder anderen vorher, so wie es er eben schon gesagt hat, kannte, hat sich schon teilweise ein bisschen informiert, wusste dementsprechend, glaube ich, auch, was ihn hier erwartet. Und der Rest liegt dann eh bei ihm, die Sachen umzusetzen. Und das macht er bisher hervorragend.
Und Aaron, Entschuldigung.
Ja. Nee, bitte.
Was hast du gedacht, als du das Trainingsgelände vom VfL gesehen hast? Ich meine, das ist ja ein bisschen im Vergleich zum HSV doch was anderes, ne?
Also für mich war das keine große Überraschung. Ich habe damit gerechnet, dass es natürlich nicht so sein wird wie in Hamburg, aber beispielsweise als ich nach Regensburg gegangen bin, hatten wir auch noch nicht das neue Gelände, was da jetzt steht, weil das ist jetzt ein überragendes Gelände. Wir haben uns dort auch in den Jugendkabinen umgezogen, also für mich war es gar kein Problem, mich da direkt anzupassen, mich direkt wohlzufühlen, und die Jungs haben mir es in der Kabine einfach gemacht. So, mir wurde überall unter die Arme gegriffen, wo es nun ging, und deswegen für mich war das gar kein Problem.
Du hast dann gleich gespielt, wenige Tage nach deiner Ankunft. Ist das gut, dass man dann sofort ran darf? Oder wünscht man sich vorher, wohlgemerkt, hinterher ist man immer schlauer, wünscht man sich als neuer Spieler dann doch ein bisschen einleben oder ein bisschen eingewöhnen, und die Jungs kennenlernen möchte ich auch. Was hättest du dir gewünscht vor dem Spiel gegen Dortmund?
Also ich sag mal so, es ist, glaube ich, bei jedem individuell. Bei mir, ich bin der Meinung, ich kann mich sehr schnell anpassen und ich fühle mich auch sehr schnell wohl, wenn man einfach mir ein heimisches Gefühl gibt. Ich hatte das vom ersten Tag an. Und der Trainer hat halt mit mir geredet, und mehr kann er in seiner Position am Ende des Tages nicht machen. Er hat ein gutes Gefühl, hat mich reingeschmissen. Am Ende des Tages haben wir uns damit belohnt, dass wir direkt das erste Spiel gewonnen haben. Ich war einfach überaus glücklich und ich war auch ehrlich gesagt zum Großteil zufrieden damit, dass er mich reingeschmissen hat, weil vielleicht ist auch einfach mal was Neues, was zu probieren, was auszutesten. Am Ende des Tages profitierst du davon. Deswegen für mich war das schon sehr, sehr gut, wie er es gemacht hat.
Wir haben mit Marc auch schon mal darüber gesprochen, über diese besondere Spielidee, die Daniel Scherning euch vermittelt, dieser Vollgasfußball, der nach vorne geht, der sehr hohes Pressing hat, schnelle Balleroberung, auf schnelle Balleroberung setzt, all das. Das ist den Spielern in der Vorbereitung, im Training und in Besprechungen vermittelt worden. Das musstest du natürlich jetzt im Schnellkursverfahren bekommen. Wie ist das gelaufen? Hat er dich da nochmal zur Seite genommen? Hat dir das explizit erklärt oder war das Teil der Vorgespräche?
Also es war schon Teil der Vorgespräche. Also als er in Hamburg war, hat er viel mit mir geredet über die Taktik, wie er Fußball spielen möchte, über eigentlich alles Mögliche. Und als ich dann herkam, habe ich mir schon gedacht, dass es so sein wird, dass man Vollgas-Pressing spielt, dass jeder für jeden läuft, dass jeder einfach bei 110% gefühlt ist, dass jeder auf dem Sprung sein muss. Und am Ende des Tages sind die Jungs als Vorbilder, wie beispielsweise Marc, vorangegangen, haben sie mir einfach vorgelebt und ich kann mich einfach nur anpassen.
Nochmal eben kurz einen Schlenker zurück zum HSV. Tim Walter hatte dann ja irgendwann mal gesagt, ja, ist vielleicht doch besser, wir verleihen dich. Mhm. Welche Rolle hat Merlin Polzin als Ex-Osnabrücker da gespielt? Hat er mit dir auch intensiv über den VfL gesprochen?
Also zu Merlin, ich hatte generell sehr, sehr viel Kontakt zu ihm, weil er sich halt viel um die Jungs kümmert, einfach regelmäßig mit jedem auch individuell arbeitet in Hamburg, und über Osnabrück habe ich mit ihm persönlich nicht geredet, weil ich das zum Großteil für mich behalten habe. Ich habe es bis zum vorletzten Tag vor meiner Abreise niemandem erzählt, und das erste Gespräch, was ich hatte, war mit Ludovic Reis. Dem habe ich dann erzählt, dass ich zu Osnabrück gehe. Er hat mir halt auch vom Positiven hier erzählt, hat mir gesagt, ja, du wirst dich da auf jeden Fall wohlfühlen, die willst dort gut gehen, du mach dir darum keine Sorgen. Und deswegen musste ich mir eigentlich keine Sorgen machen, als ich herkam, weil er mir einfach so viel Positives und auch einfach Gutes von dieser Stadt, von den Menschen hier erzählt hat, dass ich mir gar keine Gedanken gemacht habe. Und am letzten Tag habe ich mich dann von allen verabschiedet, wo der Trainer aber auch schon Bescheid wusste, aber ich glaube, das Trainerteam noch nicht zum Großteil. Und die Mannschaft war halt ein bisschen überrascht, weil es so wirklich einfach von einem auf den anderen Tag war, aber am Ende des Tages wussten die, dass meine Entscheidung ist, und sie haben es akzeptiert.
Wir wissen jetzt, wenn es drauf ankommt, dann kann Aaron Opoku auch schweigen, ne?
Richtig.
Das gehört ja dazu. Vielleicht noch mal eine kurze Rückfrage zu Merlin. Kanntest du ihn eigentlich aus der Jugendzeit? Er war ja früher auch schon beim HSV. Kanntet ihr euch?
Ja, ich kannte Merlin schon. Ich kenne Merlin, seitdem ich, glaube, 11 oder 12 Jahre alt bin. Also unfassbar lange. Und dann war es dann sehr überraschend, als er dann zum ersten Mal vor mir war und einfach mein eigener Trainer war, weil man hat sich in der Jugend so oft gesehen, man hat sich regelmäßig am Trainingsgelände gesehen. Und dann ist er einfach dein Co-Trainer, ja. Und du denkst dir, okay, das ist wirklich krass, das ist eine krasse Geschichte gewesen. Aber ja, die Merlin kenne ich schon sehr, sehr lange und ich bin auch regelmäßig mit denen im Kontakt.
Ja, ein feiner Kerl, ein großartiger Co-Trainer. Ich glaube, ja. Er hatte sehr, sehr großen Anteil an eurem Aufstieg damals und am Klassenerhalt, ne, Marc?
Absolut. Also ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, der immer irgendwas zu verbessern weiß und immer irgendwie noch einen Tipp hat, Sachen zu verändern. Ja, ich glaube einfach, der sich stetig weiterentwickelt und das auch einfach will und ich glaube, das beim HSV auch macht.
Ein Stürmer träumt von Toren, das ist immer so, aber jetzt hast du einen Marc Heider neben dir, der auch früher mal gesagt hat, ich bin nicht nur der Torjäger, ich kann auch vorbereiten, auflegen, Bälle verarbeiten, Bälle kontrollieren. Bei dir ist uns aufgefallen, dass du an jetzt, glaube ich, von den, seit du da bist, an 7 oder 8 Toren beteiligt warst. Beteiligt heißt für uns nicht, dass der letzte Pass sein muss, sondern beispielsweise so, für mich das schönste Tor bisher dieser Saison, der Doppelpass mit Kunze auf der linken Seite, dein Antritt, dein Pass auf Marc. Marc nimmt Kopf hoch, legt auf, zurück in den Lauf von Kunze und dann das Traumtor. Das ist für mich auch eine Torbeteiligung. Bist du damit zufrieden oder sagst du, jetzt muss aber irgendwann auch mal ein Tor Marco Opoku fallen?
Also natürlich geht immer mehr, sagen wir es mal so. Ich bin der Meinung, ich hätte jetzt auch schon das ein oder andere Ding machen können. Das ein oder andere Ding hatte ich auf dem Fuß. Und ich würde mich natürlich über mein erstes Tor freuen. Aber solange die Mannschaft positiv von mir profitiert und am Ende des Tages 3 Punkte dastehen, bin ich überaus zufrieden und will mich auch damit zufrieden geben. Natürlich hat jeder seine eigenen individuellen Ziele, die er erreichen will. Natürlich möchte ich auch Tore schießen, dafür bin ich auch hergekommen. Aber solange die Mannschaft am Ende des Tages gut dasteht und wir 3 Punkte mit nach Hause nehmen, von egal wo, ist es natürlich für mich kein Problem.
Gegen Meppen war ja die Chance da. Es war nicht so leicht, wie es vielleicht aussah, aber und es war knapp. Aber ärgert man sich in dem Moment oder hinterher, wenn man es nochmal im Fernsehen sieht?
Man ärgert sich in dem Moment wahrscheinlich kurz, also sollte man meiner Meinung nach machen. Kurz ärgern vielleicht, aber danach geht das Spiel direkt weiter. Du musst direkt wieder auf Vollgas sein. Und im Nachhinein kannst du dich darüber so viel aufregen, wie du möchtest. Es bringt nichts, weil die Situation ist vorbei.
Kein Ball kommt zurück.
Deswegen, und du musst versuchen, das so schnell wie möglich abzuhaken.
Ja. Gut, und Marc, jetzt letzten Samstag, wenn man jetzt die Saison betrachtet, das war ja nun auch nicht dein bestes Spiel jetzt. Ne? Aber das gehört eben dazu, was wir eingangs schon hatten. Ne?
Ja, absolute Torflaute.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Ja, Mensch.
Wir müssen die Minuten jetzt mal langsam zählen. Ja.
Ich glaube, das geht schon wieder los. Nein, es ist so, dass man nicht in jedem Spiel treffen kann. Ich hatte es aber auch im Spiel Braunschweig schon gesagt, dass ich lieber nicht das 2-2 hätte machen können dürfen, hätte lieber das Spiel 1-0 gewonnen. Es ist extrem wichtig und auch Aaron wird noch wichtige Tore machen, aber viel wichtiger ist, dass jeder dem anderen das Tor gönnt und wenn es dann nicht das eigene ist, dann ist es halt das Tor von irgendwem anders und das sollte uns auszeichnen und uns stark machen und wir sollten nicht darüber anfangen zu reden, dass derjenige welche ist, der die ganzen Tore machen müssten. Es ist einfach auf das ganze Team zu legen und ja, das wird einfach das sein, was über die Saison wichtig sein wird.
Und dazu gehört ja auch, wir reden gerade bei diesem Spiel natürlich viel über die Offensive, aber wir dürfen die Defensive nicht vergessen, und zwar sowohl die Defensivarbeit, die von Offensivspielern geleistet wird. Ihr habt ja viele offensiv ausgerichtete Spieler und natürlich auch das, was hinten ist. Wer so offensiv spielt, muss damit rechnen, dass er auch vielleicht die eine oder andere Chance des Gegners mehr zulässt. Und wie würdet ihr diese Balance beschreiben und vor allen Dingen den Job, den eure Defensivreihe da macht?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der Gegner zwangsläufig auch zu mehreren Chancen kommt, als wenn man es einfach tiefer angeht. Es ist aber so, dass wir das Spiel so spielen wollen, wie wir es aktuell spielen, dass der Trainer das vorlebt, dass wir es auch gut umsetzen. Es ist so, dass der Gegner zu mehreren Chancen kommt, aber dass wir auch wissen, was wir für Jungs hinten haben und natürlich auch mit Pipo eine extreme Stütze hinten drin haben, der uns schon das ein oder andere Mal gut hinten ausgeholfen hat und da gehört einfach jeder dazu, ob es dann die Außen sind, die dann mit nach hinten marschieren oder ob man es selber mal ist, wenn man jetzt aktuell so wie ich dann in der Neuen spielt und einfach mal bis nach hinten sprintet und da noch zur Grätsche ansetzt und da versucht, irgendwas zu retten. Das ist einfach eine Teamgeschichte und dementsprechend brauchen wir uns da nicht auf irgendeinen verlassen, sondern wir müssen uns auf uns alle verlassen können und das ist was sehr, sehr wichtig ist.
Wie ist da so die taktische Ausrichtung, Aaron, auf deiner linken Seite? Du hast Kleinhansel hinter dir sozusagen, aber wie sollst du defensiv agieren oder bist du relativ frei, dass der Trainer sagt, Aaron, Vollgas und Kleinhansel putzt dann hinter dir aus?
Nee, also wie Marc schon gesagt hat, jeder muss für jeden laufen, weil am Ende des Tages verteidigst du mit 11 Mann dein Tor und du schießt auch mit 11 Mann vorne das Tor, weil es ist einfach so, dass dieser Sport so schnell geht und es kann in jeder Sekunde, wenn du vielleicht mal eine Sekunde stehst, was passieren. Und ich denke auch schon, dass die Jungs es da gut machen, weil jeder bereit ist für jeden, die Meter zu machen. Wenn beispielsweise mein Nebenmann einen Zweikampf verliert oder wenn beispielsweise Flo hinter mir jetzt einen Zweikampf verliert, versuche ich den auszubaden, indem ich nach hinten sprinte, weil für mich das einfach auch irgendwo selbstverständlich ist, wenn man im Team spielt. Und da hat, denke ich, keiner in der Mannschaft irgendwie vom Trainer die Freigabe, sich vorne ein bisschen auszuruhen. Natürlich ist die Tendenz bei Marc höher, dass er vorne mal stehen kann, beziehungsweise mal sich kurz eine Auszeit gönnen kann oder einen Schritt weniger machen kann als beispielsweise die Außenstürmer, weil am Ende des Tages sind in der Defensive alle gefragt und da machen die Jungs sehr gut und ich denke auch, dass jeder einfach bereit ist, diese Meter zu machen.
Ich glaube, das System bricht zusammen, sobald irgendwo, egal auf welcher Position, ein Spieler diese Intensität nicht an den Tag legt.
Ja, definitiv. Also wenn ein Spieler der Meinung ist, er muss nicht laufen, dann kann das ganze System einfach nicht funktionieren. Und unser Trainer sagt uns das jedes Mal, dass die Defensive genauso wichtig ist wie die Offensive. Und am Ende des Tages musst du es nicht nur sagen, du musst es auf dem Platz leben und du musst es einfach ausführen. Und die Mannschaftskollegen oder deine Mannschaftskameraden erwarten auch von dir, dass du jeden Meter defensiv machst, genauso wie offensiv. Deswegen denke ich schon, dass die Jungs es da gut machen.
Und die Qual der Wahl beim Trainer ist ja in den vergangenen Tagen, Wochen jetzt ja größer geworden. Also Marc, so ein Andrew Wooten sitzt dir jetzt ja auch im Nacken oder hast du das Gefühl, dass er dir im Nacken sitzt? Ist das gut? Klar, ihr sagt immer Konkurrenzkampf oder der Trainer sagt es, wir wollen auf jeder Position natürlich doppelt gut besetzt sein und Konkurrenzkampf muss da sein. Aber wie ist das für dich? Also ich meine, wo er verletzt war, dann warst du der alleinige Stürmer, was gesetzt. Kapitän ist gesetzt, ja. Aber der ist jetzt fit und drängt natürlich auch auf Spielzeit. Wie ist das so vom Gefühl?
Ich glaube nicht, dass nur dadurch, dass ich die Kapitänsbinde zurück habe, dass ich dadurch meinen Platz sicher habe. Und auf Strecke ist es einfach so, wenn du keine Konkurrenz hast, kannst du über eine Saison hinaus einfach nicht das bringen, sei es irgendwer verletzt sich und du hast einfach niemanden mehr da, den du dann dort einsetzen kannst, wo er gebraucht wird, wird es einfach schwer und auf Strecke ist es einfach extrem wichtig. Und ob er mir jetzt im Nacken sitzt oder nicht, es ist einfach so, dass ich, glaube ich, aktuell gute Leistung bringe und solange ich diese Leistung weiter auf den Platz bringen kann, bin ich, glaube ich, so, dass ich der Mannschaft gut helfen kann. Und irgendwann wird Andrew auch seine Chance bekommen und ich bin mir sicher, dass er der Mannschaft genauso gut helfen kann dann wie ich.
Ich glaube auch nicht, dass bei Daniel Scherning irgendein Spieler aufgrund einer Sache gesetzt ist, die nicht mit Sport zu tun hat. Ich glaube, Kapitän hin oder her oder ich weiß nicht, was sonst noch in Frage kommt, das spielt, glaube ich, dafür ihn keine Rolle. Da geht es um Form, um Training und um Bedeutung für die Mannschaft und das Spiel.
Absolut. Ich, so wie ich es gerade schon gesagt habe, nur dadurch, dass ich Kapitän bin, habe ich keine Berechtigung oder mehr Berechtigung, als irgendwer anders auf dem Platz zu stehen. Da gilt es, in der Trainingswoche Gas zu geben. Das mache ich, das macht Andrew auch. Jeder versucht, an sein Leistungsmaximum zu kommen. Umso mehr wir das hinbekommen, umso besser werden wir auf Strecke auch in der Saison stehen.
Ich glaube, in der dritten Liga wart ihr in dieser Position noch nicht so besetzt. Wir haben ja noch, ich sage immer fast aus Versehen, Alfons Hiegel, weil sein Vater so hieß. Den habe ich noch spielen sehen. Felix und Andrew Wooten dahinter. Es können auch noch andere in die Position rücken. Also das braucht man ja auch auf der Strecke dieser Saison. Wir reden von 38 Saisonspielen plus, wie weit kommt er im DFB-Pokal? Müssen wir dazu rechnen?
Ja, hoffentlich weit.
Und den NFV-Pokal, das kommt ja, da kommt ja jetzt das Spiel gegen Meppen. Also ich glaube, diese Bandbreite und diese Variationsmöglichkeiten, die wird euch noch enorm helfen. Aber in der aktuellen Situation ist es ja so, Marc, du hast die Saison begonnen meistens auf dem linken Flügel. Das System von Daniel Scherling ändert sich ja nicht grundlegend. Ist ja keiner, der jetzt ständig Dreier-, Viererkette variiert oder 4-2-3-1, 3, was weiß ich, sondern er hält es ja durch. Dann ist Aaron gekommen, hat die linke Seite besetzt und du bist in die Box gerückt, in den Strafraum. Was ja auch früher nicht unbedingt immer nur deine Position war. Du hast ja viele der Offensivpositionen gespielt. Aber seitdem ist Aaron als Vorbereiter und du als Vollstrecker ein wunderbares Duo.
Ja, bis jetzt hat es super geklappt. Als ich irgendwo einen Vogel hab zwitschern hören, dass Aaron kommt, habe ich mir gedacht, bloß schnell weg von der Position, ich muss irgendwo anders Platz finden. Nein, Spaß. Nein, im Moment klappt das super. Nicht nur wir beide, ich glaube generell, dass wir vorne ja eine gewisse gute Qualität haben, die wir momentan gut auf den Platz bekommen. Aber wie wir eben auch schon gesagt haben, ist die Saison extrem, extrem lang und dementsprechend brauchen wir irgendwann jeden und jeder wird ja zu einer gewissen Zeit vielleicht mal auf einer anderen Position spielen oder die Position mal abgeben müssen, aber das ist dann auch einfach der Breite und der Qualität des Kaders geschuldet und für die Sachen ist es einfach extrem wichtig, dass wir diesen Kader haben. Und das wird uns dann, wie gesagt, dann auch auszeichnen.
Aber du würdest schon unterschreiben jetzt, dass du in deiner Form jetzt, kann man so von diesem berühmten dritten Frühling sprechen? Wie du im Moment performst mit 35, wird ja immer gesagt, die alte Heidi, die dreht jetzt richtig auf. Aber du bist das beste Beispiel dafür, dass es nur gute und schlechte Spieler gibt und nicht junge und alte. Wer hat das noch gesagt? Das war doch dein Freund Otto Rehhagel.
Der Meister, ja.
Ja, genau.
Ja, ich fühle mich aktuell sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ich körperlich auch in einer guten Verfassung bin, dass ich da aber auch akribisch arbeite, sehr fleißig bin, immer noch dazu lernen möchte und noch weiter Gas geben will. Auch den jungen Spielern, wie ich das eben eingangs schon gesagt hatte, jetzt auf dem Weg, wo sie ihre Karriere im Prinzip anfangen zu begleiten, um dann irgendwann zu sehen, wo deren Weg mal hinführen kann oder hinführt, um das dann vielleicht irgendwann dann nicht mehr auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz zu verfolgen, was ich finde, was eine richtig interessante Geschichte ist, diese Sachen dann nachzuverfolgen. Aber wie gesagt, ich bin in einer guten Form, ich fühle mich gut und ich habe Bock, ich habe Vertrauen vom Trainerteam und das ist für mich genauso wichtig wie für jeden anderen Spieler auch.
Machst du denn mehr als die anderen, um dieses Level zu halten?
Ja, das solltest du auch mal tun,
ja, Stefan. Ich, selbstverständlich, ja. Aaron, du bist 21, Marc 35. Guckst du da auch mit Respekt natürlich rüber und sagst, was der Junge mit 35 macht? Und, Hut ab, ne?
Also auf jeden Fall. Ich denke, dass sich da jeder Spieler eine Scheibe abschneiden kann, weil er arbeitet mindestens genauso viel wie wir Jungspieler. Und es wird ja natürlich eigentlich verlangt, dass die Jungs, die jünger sind, mehr machen. Aber Marc ist da auf dem genau gleichen Level wie wir und macht mindestens genauso viel, auch sei es neben dem Platz, im Kraftraum, individuell so. Da hat er einfach immer noch Bock und du spürst es auch einfach. Und als junger Spieler saugst du sowas auch einfach auf und siehst sowas auch zum Großteil als Vorbild, weil als Vorbild voranzugehen, so wie er es macht, ist einfach ein optimaler Fall, der dir in Persönlichkeit direkt die ganze Zeit vor dir steht beim Training oder neben dir ist beim Training, also ist einfach top.
Ich möchte Marc jetzt nicht vorgreifen, aber Stefan, ich glaube, das ist keins seiner Lieblingsthemen, wenn man seine Leistung mit seinem Alter in Verbindung bringt. Erstens glaubt er zu Recht, dass er früher auch schon ganz gut gekickt hat, als er jünger war, das kann ich bezeugen. Und so dieses Gerede von der Form des Lebens oder der dritte oder vierte Frühling, ich glaube, du willst das eigentlich gar nicht groß thematisieren, richtig?
Nee, weil es auch einfach nicht der Fall ist. Ich glaube, dass ich über meine ganze Karriere gute Leistung gebracht habe, dass ich kein Wandervogel war, dass ich in den Vereinen, wo ich war, immer über eine gewisse Zeit war, was glaube ich heutzutage auch nicht normal ist, dass man da häufiger mal ausgetauscht wird. Und
Werder, Kiel, Osnabrück oder Osnabrück, Werder, Kiel, Osnabrück.
Und dann wieder nach Hause. Ja, und so hat sich der Kreis dann irgendwo geschlossen und jetzt bin ich auch schon wieder 6 Jahre hier. Ja. Und ich fühle mich immer noch gut. Hab noch Bock weiterzumachen und dementsprechend ist für mich aktuell alles gut.
Ja, und dein Freund Markus Alvarez schreibt dir auf Instagram ja auch immer, super, wenn du getroffen hast, hast du alles von mir gelernt, Bruder.
Ja, Bruder, das ist ja im heutigen Sprachgebrauch das häufigeren mal unterwegs. Nein, ich freue mich immer, wenn Alva mir schreibt. Wir hatten eine extrem schöne Zeit hier zusammen. Und ja, hat sich eine sehr, sehr große Freundschaft zwischen ihm und mir entwickelt. Dass wir uns gegenseitig natürlich immer freuen und abhorchen, wie es dem anderen so geht. Und ja, dementsprechend immer, wenn er schreibt, ist natürlich ein schönes Gefühl. Umso häufiger er schreibt, ist er dann zwangsläufig so, dass ich dann wieder irgendwas gut gemacht habe. Dann, ja, ist, wie gesagt, aktuell ist gut. Kann aber auch wieder sein, dass es irgendwann mal anders ist. Und dann geht's auch weiter. Ich bin keiner, der dann irgendwie abbricht und die Flinte ins Korn wirft. Ich werde weitermachen, ich werde weiter vorangehen und ja, solange ich das mit guten Leistungen vorweggehen kann und die Jungs mitziehen kann, umso mehr erreiche ich für mich persönlich eigentlich auch.
Das hast du im Sommer auch gezeigt, Aaron. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In den letzten Wochen des Abschiedskampfes hat Marc ja dann performt, gut gespielt, weil er überhaupt erst mal wieder die Chance bekam, mhm, zu spielen. Und hat dann, als wir über seine Ziele, seine Zukunft gesprochen haben, gesagt, ich bleibe in Osnabrück nur, wenn man mich zu 100% will. So ein Gnadenbrot wie so ein altes Zirkuspferd, das möchte ich nicht haben. Mhm. Und das ist ja auch eingetroffen und das hat sich auch für den VfL gelohnt. Stefan, Bruder, jetzt wollen wir ein bisschen persönlich werden. Fußballprofis begegnen sich immer wieder. Man spielt miteinander, man muss eine gute persönliche Beziehung haben oder zumindest versuchen sie zu haben, um miteinander Fußball spielen zu können und als Team zu funktionieren. Gleichzeitig ist die Fluktuation hoch, ständig gehen Spieler, zu dem einen hält man Kontakt, zu dem anderen weniger. Mich würde jetzt mal interessieren, was man so voneinander weiß, wenn man sich jetzt erstmals begegnet, wie ihr. Ich stelle mal einfach so die eine oder andere Frage. Aaron, weißt du, wo Marc geboren wurde und warum dort?
Gute Frage, nächste Frage bitte. Ja, ich denke mal in Osnabrück, weil er vorhin gesagt hat, zu Hause. Warum, weiß ich nicht.
Also Sacramento ist die Antwort USA. Und das erzählt dir jetzt Marc.
Wie bitte?
Ja, es ist so, dass mein Vater ja Kampfpilot war, dementsprechend das ein oder andere Mal versetzt wurde. Und zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter dann mit mir schwanger war, waren wir zu der Zeit in Amerika, in Sacramento. Dementsprechend bin ich da geboren. War noch 2 Jahre, war ich auch in Belgien, 5., 6. Klasse. Sind so, ja, Sachen, wo ich dann 2 Jahre zum Beispiel gar kein Fußball gespielt habe, die mir vielleicht heute, ja, oder über den Lauf meiner Karriere vielleicht auch gefehlt haben, um das ein oder andere zu lernen. Aber ich habe da andere Sachen, ja, Baseball, Football, Basketball, die typischen amerikanischen Sachen gespielt. Dementsprechend auch eine Menge erlebt und ja, sowas nimmt man dann natürlich mit.
Prägt einen auch?
Absolut.
Kennst du die Wurzeln von Aaron Opoku?
Genauso wenig wie er meine. Wichtig ist, dass er da ist. Und uns,
ja, das ist klar. Aber interessant ist das auch immer. Ich finde das spannend, die Lebenswege von Fußballern zu verfolgen, wie sie sich entwickelt haben, wo sie herkommen, wann sie das erste Mal gekickt haben. Aaron, gib uns doch mal, wenn du magst, so einen kleinen Rückblick auf das, was du bisher erlebt hast im Fußball und warum. Du bist, glaube ich, ein waschechter Hamburger, ne?
Richtig, richtig. Ja. Ich bin in Hamburg geboren. Hab dann in Hamburg bei HT16, einem kleinen Verein in Hamburg.
Hamburger Turnerschaft.
Richtig.
Ne?
Mhm. Angefangen Fußball zu spielen mit 4. Da habe ich mal den 3 Jahren Älteren mitgespielt. Und dann hat sich das dann gezogen, bis ich 11 war. Da wurde ich bei einem Spiel gegen HSV entdeckt von einem Scout, von dem Onkel von Levin Öztunali.
Ah.
Der hat mich dann entdeckt und dann wurde ich zum Probetraining eingeladen, bin mit 12 zum HSV gewechselt und habe dann dort all die Jugendmannschaften passiert, was nicht gerade einfach war, weil es einfach Schule und Training war und nichts anderes. So, ich habe den Großteil meiner Jugend dafür geopfert, aber am Ende des Tages bin ich jetzt da, wo ich bin und ich bin auch stolz drauf und auch glücklich darüber, das gemacht zu haben, weil viele Jungs einfach nur davon träumen, am Ende des Tages in großen Stadien zu spielen und so. Und es ist einfach krass, wie man auf die Vergangenheit zurückblicken kann und dann auch sieht, was man alles gemacht hat, was man schon in so jungen Jahren erlebt hat, wo man überall war. Und dann bin ich vor 3 Jahren zu Rostock, habe dort meine erste Leihe gespielt, bin zurück nach Hamburg und anschließend wieder nach Regensburg, dann wieder nach Hamburg und jetzt bin ich hier.
Welche Verbindung hast du ins Heimatland deiner Eltern?
Meine Eltern kommen beide gebürtig aus Ghana. Ich habe dort sehr viel Familie und ich versuche auch so oft es geht einfach hinzufliegen. Ich muss sagen, ich bin damit nicht so extrem verbunden, aber halt natürlich weiß ich, dass meine Wurzeln daherkommen und ich freue mich einfach auch über die Familie, die ich da habe, wenn es denen gut geht, wenn ich denen eine Freude machen kann und am Ende des Tages wollen sie auch, dass ich performe und dass ich glücklich bin. Ich kriege regelmäßig Nachrichten, regelmäßig Anrufe aus der Heimat, also das ist unfassbar, aber man freut sich einfach, wenn die einen glücklich sehen und wenn ich die irgendwie glücklich machen kann.
Auch die Familie ist mega stolz, ne, dass du jetzt diesen Weg eingeschlagen hast.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich werde jeden Tag angerufen von meinen Eltern auf jeden Fall. Mein Vater hat mich meine ganze Jugend begleitet. Er ist bei jedem Heimspiel gewesen in meiner Jugend, bis ich 19 war, weil bei jedem Heimspiel er kein einziges verpasst.
Kommt er jetzt auch mal nach Osnabrück?
Ja, definitiv. Also der lässt sich keinen Sport entgegen, mein Vater. Sei es Eishockey, Dart, Billard, der guckt sich alles an.
Alles?
Alles, also wirklich alles. Der freut sich auch über alles. Und,
war er denn schon hier jetzt in Osnabrück? Nein?
Nee, noch nicht. Das ging nicht. Aber er wird wahrscheinlich demnächst so schnell er kann herkommen, weil er natürlich auch mal wieder ins Stadion will. Ja, und das ist halt so das, was mich auch am meisten prägt und das ist das, was mir am meisten bedeutet, einfach die Familie, so die Menschen um mich rum, die mich zu dem machen, was ich bin.
Ich glaube, Marc, dass dieses Familiengefühl, das deckt sich ja eins zu eins bei dir mit deinen Eltern und mit deiner Familie. Das ist, glaube ich, identisch. Jetzt, Stefan, wenn du gestattest, bevor wir gleich ein bisschen auf den Betzenberg gucken, auf das nächste Spiel, noch ein zum Abschluss eine persönliche Frage. Wenn ihr, ich möchte von euch beiden hören, was würdet ihr heute machen, wenn ihr nicht so mit großem Fußballtalent gesegnet geworden wärt und nicht Fußballprofis geworden wärt? Vielleicht, Marc, du zuerst. Auch Kampfpilot wie dein Vater?
Wollte ich früher auf jeden Fall werden. Es ist aber alleine schon an meiner Rot-Grün-Blindheit gescheitert, dass das gar nicht hätte stattfinden können.
Ja.
Dementsprechend eigentlich so richtig Gedanken darüber gemacht habe ich gar nicht, weil es dann einfach mit Osnabrück so schnell gelaufen ist. Man hat 2 Jahre A-Jugend gespielt und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann hatte ich eigentlich schon die Schule für die Physiotherapie wollte ich anfangen. Und dann kam der Wechsel nach Bremen zustande und dann habe ich gesagt, so jetzt gucke ich erstmal, wie es im Fußball läuft. Und das ist dann bis heute so seinen Weg gegangen.
Als kleiner Einschub, ich werde nie vergessen, wie du bei gefühlt minus 20 Grad in Köln gegen den FC, weißt du das noch?
Ja, es war.
Das war so ein bisschen dein Durchbruch, ne?
Ja, ich habe auch von irgendeinem Fan damals den Zeitungsartikel geschenkt bekommen, Heider besser als Podolski.
Hey.
Das war nett und den habe ich immer noch zu Hause. Aber mit Schnee habe ich es irgendwie. Mein erstes Tor habe ich auch gegen Düsseldorf geschippt und getroffen, weil ich ja noch auf der Geschäftsstelle mein Praktikum gemacht habe und wir ja noch den Platz freischippen mussten.
Richtig, dann vorher musstest du, genau.
Ja.
Stimmt, da gab es ja Bilder.
Hättest du auch mit.
Beim nächsten Schnee können wir hier den Hof über NOZ räumen.
Erin, was wäre aus dir, was würdest du jetzt machen, wenn du, kannst ja ruhig mal so ein bisschen fantasieren, was hättest du gerne gemacht außer Fußball?
Also was ich wahrscheinlich zu 90% gemacht hätte, ist einfach, weil es viele in meinem Umfeld machen, ich wäre wahrscheinlich in Richtung Kampfsport gegangen.
Mhm.
Also wahrscheinlich Boxen oder Kickboxen oder Mixed Martial Arts, weil ich finde das auch bis heute noch interessant und habe auch jetzt in der letzten Pause sehr, sehr viel Mixed Martial Arts gemacht in meiner Freizeit mit einem Trainer. Ich finde den Sport auch einfach sehr interessant, weil am Ende des Tages, ich mag es mich auszupowern und es ist auch so ein Sport, wo du einfach mit viel Leidenschaft und mit viel Disziplin rangehen musst. Und die Jungs, die das um mich rum so machen, erzählen einfach so viel Positives davon, dass ich der Meinung bin, dass ich höchstwahrscheinlich auch in die Schiene gegangen wäre. Und ansonsten kann ich mir nicht anders wirklich vorstellen, dass ich großartig was anderes gemacht hätte als irgendwas mit Sport. Weil im Büro sitzen wäre definitiv nicht meins gewesen.
Ist wie ein Gefängnis.
also denke ich mal schon, dass ich das auf jeden Fall gemacht hätte.
Aber halt, jetzt nochmal, bevor du jetzt zum Betzenberg kommst, eine persönliche Frage noch, soziale Netzwerke. Bei deiner Regeneration, Marc, da sieht man immer auf den Bildern, das sieht aus wie so ein Schlauchboot. Was ist das für ein Teil? Also das nutzt du ja immer nach den Spielen, ne?
Ja, nicht nur nach den Spielen oder Trainingseinheiten, die anstrengender sind. Das ist ja wie so eine Hose, die Luftkammern hat, fördert die Regeneration. Die Luftkammern werden nach und nach mit Luft gefüllt und dementsprechend soll der Abtransport schneller vonstatten gehen. Und ich fühle mich damit gut und dementsprechend mache ich das.
Gut, sollten wir auch mal einsetzen, meinst du?
Sieht spacig aus.
Ja, sieht sehr spacig aus, als ob du Raumschiff Enterprise. Ja, ja. Interessant. Hast du auch so einen Teil, Aaron?
Nee, wir haben eins beim Verein und das kann sich dann jeder Spieler individuell mitnehmen. Und eins ist gerade bei mir.
Ah, cool.
Aber jetzt gehen wir zum Betzenberg.
Betzenberg.
Erstmal, unsere Vorbereitung sieht so aus, wir schicken unseren Kollegen Benjamin Kraus hin, weil der war beim letzten Mal am Betzenberg dabei.
Jo.
Marc, du erinnerst dich, erzähl mal, das war ganz sicher ein unvergessliches Erlebnis.
Ja, erstmal ihn dahin zu schicken, ist wahrscheinlich eine hervorragende Idee, wenn es dann nochmal so läuft wie dort. Ich weiß auf jeden Fall, dass als ich in das Stadion mit dem Fahrstuhl hochgefahren war oder mit dem Bus schon reingefahren bin, weil ich auch das erste Mal da war, dass es einfach unfassbares Erlebnis war und man sich darauf gefreut hat. Andersrum muss ich auch sagen, dass ich unfassbare Schmerzen hatte, weil ich davor die Spiele oder ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele davor oder direkt das Spiel davor so derbe der Torwart auf mein Sprunggelenk gefallen ist, dass der ganze Fuß so geschwollen war, aber ich das Spiel einfach auch nicht missen wollte und einfach auch bei der Mannschaft dabei sein wollte. Und wie das Spiel dann gelaufen ist mit Steffen, der dann die zwei Tore gemacht hat, Baschi, dieses sehr, sehr schöne den Distanzschuss. Richtig geiles Spiel und wäre schön, wenn wir das wiederholen können.
Erin, siehst du den Betzenberg eigentlich das erste Mal, wenn ich jetzt...
Nein, ich habe vor 2 Jahren mit Rostock dort das erste Mal gespielt. Die Atmosphäre von dem Stadion war unfassbar, aber es war kein positives Ergebnis für uns. Das war damals auch, glaube ich, eins der schlechtesten Spiele unserer Saison. Ich glaube, wir haben damals 3-1 oder 4-1 verloren oder sogar zu 0, kann sehr gut sein. Also ich denke mal nicht, dass ich diese Erfahrungen wiederholen möchte. Natürlich möchte ich jetzt mit einem positiven Ergebnis nach Hause fahren. Und dafür würden wir so gut wie können am Wochenende sorgen.
Wobei, Betzenberg ist immer unberechenbar. Ist ja so ein schlafender Riese. Jetzt haben sie in Verl 2-0 gewonnen.
In Lotte.
In Verl, die in Lotte spielen. Genau.
Nee, in Lotte, wo Verl spielt.
So kann man das auch sagen. Also da ist alles möglich. Ne? Also das. Aber ihr könnt mit breiter Brust dort auftreten. Ne?
Wir werden gut vorbereitet in das Spiel gehen. Wir werden uns die Sachen ab heute erarbeiten, die fürs Wochenende wichtig sein werden. Und dann werden wir mit aller Macht versuchen, das Spiel zu gewinnen, so wie wir das bei jedem Spiel vorhaben.
Aber ihr geht als Favorit ins Spiel, oder?
Ob als Favorit oder nicht, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Und das ist oberste Priorität. Und dafür werden wir diese Woche wieder, so wie die Wochen zuvor, dem alles unterordnen. Und werden gut gerüstet dahin fahren und versuchen, die 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Und damals wurde ja bei dem 3-1 dieses Lied von den Fans geboren, als Tigges zweimal getroffen hat. Schießt der Steffen ein Tor, schießt der Steffen ein Tor, habt ihr die schlechteste Abwehr der Welt. Das wurde Uli Tafferzhofer jetzt in Delmenhorst so ein bisschen angedichtet, als er endlich mal traf. Also wenn am Samstag Uli vielleicht dieses Lied dann komplett übernimmt, habt ihr nichts dagegen, ne?
Das habe ich ja schon das eine oder andere Mal gesagt, dass es egal ist, wer die Dinger macht, Hauptsache irgendwer macht sie. Und wenn Uli 3 macht, wäre es super. Und wenn er 1 macht und wir gewinnen, wäre es genauso geil.
Stefan, hast du eigentlich vorher mal ein Tor gemacht?
Ja, habe ich. Gegen TV Bohmte 2. Ne? In der ersten Kreisklasse, immerhin. Also bitte.
Ne? Muss man auch erstmal.
Auch über die linke Seite, obwohl ich ein Rechtsfuß bin. Ne? Iron, das ist...
Gut. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen oder die wir für wichtig hielten, besprochen. Gibt es aus eurer Sicht etwas, was ihr noch zum Thema VfL Osnabrück loswerden wolltet, wofür in diesem Podcast bisher kein Platz war, Aaron? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Willst du irgendeine Botschaft loswerden? Bitte.
Auf jeden Fall bleibt alle gesund. Das ist sehr, sehr wichtig während dieser schweren Corona-Zeit gewesen und dieses ganze Hin und Her mit Impfen und Nicht-Impfen, das macht im Moment sehr, sehr viel Strittigkeit in der Menschheit. Das finde ich leider schade, aber ansonsten gibt es von mir eigentlich nichts. Desinfiziert eure Hände und sonst nichts.
Marc, du hast bei diesem vollkommen ernsten Thema ja auch, haben wir gesprochen, als du im Trainingslager warst, vor dem Ingolstadt-Spiel, glaube ich. Da wart ihr in so einem Quarantänetrainingslager und hast wirklich ganz, ganz emotional darüber gesprochen, wie schwer das auch für deine Familie ist. Deswegen, das sind Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, was auch ein Beispiel ist dafür, dass das Fußballer durchaus über den Tellerrand des Rasens oder über den Rand des Rasens hinausschauen. Ja, Stefan.
Apropos Gesundheit, ich habe noch einen, und das möchte ich gerne vielleicht noch eben fragen. Spannungspneumothorax, eine Lungen-OP hattest du ja hinter, hast du das über dich...
Das war der 21.07.2018.
Hast du genau im Kopf noch. Das ist so eine Art Lungeninfarkt, ja, den du da erlitten hast.
Das, ne, werde ich niemals vergessen. Also das war mein erstes Jahr im Profibereich. Also ich habe frisch meinen Profivertrag unterschrieben, war dann mit den Profis im Trainingslager in Hamburg, bin dann anschließend wieder zurück, also wir sind als Mannschaft wieder zurückgeflogen. Das war, glaube ich, damals aus Österreich. Und dann sollte ich bei der U21 ein Testspiel mitspielen und während des Aufwärmens habe ich dann gemerkt, okay, ich kriege nicht so wirklich gut Luft und irgendwie fällt mir das Atmen ziemlich schwer. Und ich habe mir gedacht, ich habe mich wahrscheinlich nur verschluckt oder so, oder irgendwie ist eine Fliege in meinen Hals geflogen und ich habe damit gar nicht gerechnet. Dann habe ich angefangen, ein bisschen Wasser zu trinken. Und unser Physiotherapeut kam Schritt für Schritt raus und er hat mir dann halt versucht, irgendwie zu helfen, hat versucht, mich einzurenken und Sonstiges probiert. Und ich dachte halt, okay, ich kann gleich spielen, weil es einfach während des Aufwärmens war. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer schlimmer wurde. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass ich reingehe und nicht spiele. Und dann hat er gesagt, okay, ich rufe mal lieber einen Krankenwagen, weil das kann ja nicht normal sein. Und dann hat er aber auch vermutet, dass es das ist, dass es dieser Pneumothorax ist, weil er, also das war ein wirklich guter Zufall im Nachhinein. Er ist früher Rettungswagen gefahren und hat das schon mal erlebt, diesen Fall. Und er meinte ja, deine Lunge droht einzufallen, wenn wir jetzt nicht schnell reagieren. Und ich war halt erstmal ziemlich geschockt und habe halt versucht, die ganze Zeit ruhig zu atmen. Aber es ging halt ziemlich schwer, weil ich sehr extremen Druck auf der Brust hatte.
Man kriegt ja dann auch Angst.
Oder? Ja. Mhm. Dann kam aber auch schon der Krankenwagen. Ich wurde ins Krankenhaus gefahren und dann wurde sich das halt alles angeguckt und ich wurde direkt notoperiert. Und was ich so überraschend fand, war, dass die Operation nicht bei Vollnarkose war, sondern bei ehrlicher Betäubung. Hey. Das heißt, ich habe mir alles angeguckt.
Hast alles mitgekriegt?
Alles. Also es war schon aufregend einerseits, aber andererseits auch ein sehr, sehr komisches Gefühl, dass sie einfach jetzt hier die Lunge, die Rippen aufgeschnitten werden, damit man an deine Lunge rankommt. Da wurde dann eine Drainage angesetzt. Und dann bin ich damit 10 Tage im Krankenhaus liegen geblieben. Dann wurde nach 10 Tagen die Drainage gezogen und es ist Gott sei Dank alles gut geblieben. Und im Nachhinein habe ich dann halt auch erfahren, dass es einfach sehr, sehr viel Glück war, weil es einfach zu jeder Zeit hätte passieren können und im Prinzip hätte es auch jeden anderen Menschen treffen können. Und ich hatte das Glück, dass unser Physiotherapeut so schnell reagiert hat, weil es leider Gottes dann auch ein schlechteres Ende haben hätte können. Und während der Zeit dann im Krankenhaus habe ich auch realisiert, dass es einfach sehr, sehr schnell vorbei sein kann. So, es kann von der einen auf der anderen Sekunde vorbei sein und dann habe ich auch so wirklich viel, viel, viel nachgedacht und damit war ich dann circa 4 Monate raus und durfte dann im Winter wieder zu den Profis stoßen.
Vor allem, das war ja wie aus dem Nichts, ne?
Ja.
Ja. Das war ja vorher nie Anzeichen, dass du irgendwas an der Lunge hättest.
Ja,
ne?
Ich habe auch beim Arzt nachgefragt, wie es zustande kam. Er meint, ja, dass Menschen mit meiner Statur, die Sport machen, dass bei denen die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass es denen passieren kann. So, und dass es im Endeffekt jeden hätte treffen können und ausgerechnet mich trifft, hat mich schon ein bisschen schockiert. So, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich im Nachhinein keine Folgen davon irgendwie getragen habe, keine bleibenden Schäden davon getragen habe. Und Gott sei Dank bin ich jetzt wieder kerngesund und habe damit auch keine Probleme.
Hast du das gewusst, Mark? Kanntest du?
Habe ich nicht gewusst. Das ist gerade auch ein bisschen schockierend zu hören, wenn ja, ich ehrlich
ja.
bin.
Ja, danke, dass du das so offen erzählst. Das
ist, also ist für mich jetzt im Nachhinein kein schwieriges Thema. Zu der Zeit danach noch war es sehr schwer, darüber offen und ehrlich zu reden. So. Auch wenn ich darauf angesprochen wurde, weil es ist schwer zu realisieren, sowas. Und ich konnte es auch nicht wirklich in Worte fassen, was alles passiert ist, weil es alles so schnell ging und dann ins Krankenhaus und dann liegst du dort und denkst, okay, was passiert jetzt? Aber am Ende des Tages haben die Ärzte einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich bin ihnen auch sehr, sehr dankbar dafür, weil am Ende des Tages bin ich gesund.
Tom, ja.
So, dann dann können wir jetzt aber den, also ich habe ja die Begrüßung gemacht, da musst du im Grunde den Abgesang jetzt machen. Abgesang ist natürlich das falsche Wort. Das ist, nein, ja, Mann, das da musst du jetzt unsere Hörer verabschieden. Ne?
Ich habe euch ja erzählt, dass wir was schneiden müssen im Podcast. Das ist, und das ist jetzt so ein Wort, das müssen wir raus. Ja. Nein, ich bedanke mich ganz herzlich, Stefan, bei dir, meinem Kollegen, mit dem, er hat übrigens nicht nur Tore geschossen, er hat auch tödliche Pässe gespielt. Also er war der Mann für die Vorbereitung, das muss man auch sagen. Mhm. Aaron Opoku, Marc Heidel, das war ein ganz außergewöhnlicher Podcast. Ich bedanke mich, dass ihr so freimütig auch über Dinge gesprochen habt, die nicht euren Job als Fußballprofi betreffen, aber auch uns viel erzählt hat aus dem Innenleben einer Mannschaft, wie es funktioniert, was ihr vorhabt in dieser Saison. War sehr spannend, sehr interessant. Ich bedanke mich herzlich, wünsche euch alles Gute am Betzenberg und darüber hinaus. Und den Podcast, den gibt's natürlich nächste Woche wieder. Und auch alte Folgen, immer interessant, abrufbar bei allen Plattformen, Spotify, Deezer, Apple, NOZ.de, findet ihr alle ehemaligen Podcasts. Und wir freuen uns schon auf den nächsten, aber dieser hier bleibt doch unvergessen. Vielen Dank, Aaron, vielen Dank, Marc. Danke. Macht's
sehr
gut.
Gerne. Danke.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.